Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Kurz vorab in eigener Sache, das Publikumsvoting für den Comdirect Finanzblog Award hat wieder gestartet. Und natürlich würde ich mich riesig über eure Unterstützung freuen. Ihr findet den Kurzlink unter aktiengramm.de/preis. Also ihr könnt es einfach aufrufen, das ist eine Weiterleitung, die direkt zur Abstimmungsseite leitet. Und hier findet ihr dann die Auswahl der teilnehmenden Finanzblogs und Kanäle in alphabetischer Reihenfolge. Dementsprechend steht Aktiengramm auch recht weit oben in der Liste. Für die Abstimmung selbst müsst ihr keine persönliche Daten und auch keine E-Mail-Adresse oder sowas angeben. Ihr bekommt also auch keine Spam-E-Mails im Anschluss. Die Abstimmung dauert also nur 2 Klicks, einmal die Auswahl des Blogs und einmal auf Abstimmen und das war es auch schon. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Und jetzt starten wir mit der Folge. In der heutigen Folge habe ich Sebastian Sauerborn und Daniel Taborek zu Gast. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Großteil meiner Hörer euch noch nicht kennt, da ihr in einem Bereich tätig seid, mit dem sich viele wahrscheinlich noch nie wirklich befasst haben. Es geht grob um das Thema Steuerrecht und insbesondere um die Verschiebung des Lebensmittelpunkts ins Ausland. Schön, dass ihr da seid heute. Bevor wir genauer in das Thema einsteigen, möchte ich euch bitten, euch einmal vorzustellen und vielleicht ein bisschen über euren beruflichen Werdegang zu sprechen, vor allem auf die verschiedenen Länder bezogen, in denen ihr bereits gelebt, gearbeitet habt. Und ja, fangen wir an mit Daniel. Wir haben vorher beschlossen, wir machen das in alphabetischer Reihenfolge. Also Daniel, du bitte zuerst.
Ja, also ich fange jetzt mal mit der ersten Teilfrage an. Und das war, du wolltest über den beruflichen Werdegang. Also ich bin DDR-Kind, wenn man so will, in der DDR also geworden, habe dort eine Ausbildung zum Finanzkaufmann gemacht, bin dann aber relativ, eigentlich schon fast während der Ausbildung zum Finanzkaufmann in die IT und Softwareentwicklung, habe mich also dann umschulen lassen, bin Softwareentwickler in die IT-Beratung gegangen, habe mich dann im Laufe von vielen Jahren eingearbeitet in das ganze Thema Berater für Digitalisierung, Automatisierung von Geschäftsprozessen. Also das klingt jetzt ganz hochtrabend, da geht es darum, machen wir mal ganz einfach ein Beispiel, Rechnungsprüfung, dass also Unternehmen eigentlich Rechnungen, die sie reinbekommen, einfach auf den Scanner legen und wenn alles stimmt, die Ware gekommen ist und so weiter und so fort, dass dann automatisch sogar bezahlt wird und so weiter. Also wirklich Unternehmensprozesse im Unternehmen zu automatisieren, zu digitalisieren. Das war so lange Zeit mein Steckenpferd. Ich bin dann später zum Land in die Schweiz umgezogen, habe das von dort aus dann weitergemacht für eine sehr große Firma. Und dann später mit all dem, was ich da gelernt habe, auch in den Iran gegangen. Das ist aber jetzt schon fast, damit könnte man schon fast ein Podcast-Thema füllen, ja. Und zu dem Thema, in welchen Ländern ich gelebt habe, also ganz konkret Schweiz, Iran und Griechenland, um das vielleicht an der Stelle einfach mal abzukürzen.
Okay, vielen Dank. Und Sebastian, wie war das bei dir?
Also ich komme ursprünglich aus Freiburg im Breisgau, bin dort aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht und bin dann im Grunde nach dem BWL-Studium relativ schnell in die Schweiz auch umgezogen. Kenne allerdings den Daniel hier aus der Schweiz. Ja. Ich habe es später kennengelernt. Habe bei PwC in Zürich angefangen, in der Unternehmensberatung, auch im Grunde stark IT-lastig. Und bin dann im Grunde 2003 nach London umgezogen. Habe dann dort in der Versicherungsbranche bei der Allianz Versicherung auch wieder im Organisations- und IT-Umfeld gearbeitet. Und dann im Grunde 2006 in London die Steuerkanzlei St. Matthew mitgegründet, wo wir im Grunde genommen deutschsprachige Unternehmer steuerlich betreuen, die Unternehmen in UK haben. Also zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, was jetzt hier eine Tochtergesellschaft im UK gründet oder ein deutsches Unternehmen, was Waren in den UK verkauft und damit umsatzsteuerliche Themen dort hat oder auch jemand, der in UK nach UK umzieht und dort dann steuerlich betreut werden will. Also dieser gesamte Themenkomplex. Und daraus hat sich dann im Grunde im Laufe der Zeit auch ein starker Fokus aufs internationale Steuerrecht herausgeprägt, weil London ist ja doch, muss man sagen, so ein internationaler Hub, ja, von wo dann Leute im Grunde in ganz viele Richtungen, sage ich mal, dann ihre Fühler weiter ausstrecken und wo es auch ganz viele Berater in diesem Umfeld gibt, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass eben UK ja ein sehr großes weltweites Empire hatte und immer noch viele Kolonien im Ausland hat, immer noch sehr viele abhängige Gebiete, BVI, Virgin Islands und so weiter. Und deswegen diesbezüglich und für solche Dienstleistungen natürlich ein großer Hub ist. Und wir haben uns dann im Grunde konzentriert auf die USA, Irland und Malta diesbezüglich. Bruder, der früher mit uns in London gearbeitet hat, ist dann 2011 schon nach Malta umgezogen. Wir haben jetzt da sehr viele Aktivitäten auch in Malta. Und ich bin eben dann später, 2008, im Grunde in die USA umgezogen. Und habe dort dann mit Unterbrechungen, sage ich mal, bis 2017 eigentlich gelebt und bin dann zurück in den UK. Zwischendurch, wie gesagt, die Unterbrechung, da war ich dann noch ein Jahr in Irland, ein Jahr in Malta. Das heißt, also die Länder, wo ich gelebt habe, ist also die Schweiz, UK, Malta, Irland und dann vor allen Dingen USA.
Dann hätte ich dazu direkt die nächste Frage erstmal an Daniel. Zum einen, warum im Iran speziell? Also gab es da einen speziellen Grund? Und vielleicht gesamt gesprochen, welches Land hat dir denn bisher am besten gefallen oder wo hat es dich dann hin verschlagen?
Ja, also in der Tat auch das Land, was mir am besten gefallen hat, am spannendsten war, das war schon der Iran. Also ich bin damals, 2016 wurden ja die Sanktionen gegen den Iran unter Federführung da vom damaligen Präsident Obama aufgehoben. Und da gab es dann so die erste Wirtschaftsdelegation mit der Frau Staatssekretärin Brigitte Tsipras aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin. Und warum auch immer, man hat mich da eingeladen, da mal mit hinzugehen. Und ich war damals auch als Unternehmensberater tätig, hatte schon ein bisschen Berührung vorher mit dem Iran. Also war ich da in dieser ersten Delegationen, die dahin kamen. Wobei, das muss man sagen, gerade in der Woche, da waren also wirklich in der Woche im Iran, als die Sanktionen aufgehoben wurden, da war die Hauptstadt Teheran voller Delegationen aus allen europäischen Ländern. Also das kann man sich, also sowas wird man wahrscheinlich nie wieder erleben. Das war also unglaublich. Die Stadt war voll mit Unternehmern, wirklich teilweise auch sehr hochdotierten Managern aus großen Unternehmen, die da im Iran jetzt unterwegs waren, sagen, jetzt geht's hier wieder los in dem Land. Das war eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Was mir damals auch sehr an dem Land gefallen hat, gerade wer jetzt dahin kam, um unternehmerisch tätig zu sein, dass man also, wenn man wollte, teilweise am nächsten Tag morgen mit diesem Minister für Bergbau oder diesem Minister jetzt gerade zum Beispiel, war der Bereich, wo ich tätig gewesen bin und ja auch heute noch bin, im Healthcare-Bereich auch ganz speziell, also im Gesundheitssektor. Und dann hat man halt mit den Leuten einen Termin gehabt und dann hat man auf Handschlag eigentlich Sondergenehmigung bekommen und bestimmte Unterstützung auch von den Behörden und der Regierung dort. Also es war unwahrscheinlich interessant. Ich bin dann eigentlich bis 2020 habe ich dort gewohnt, bin mit meiner ganzen Familie in den Iran gezogen. War dann auch im Vorstand der Deutschen Außenhandelskammer dort tätig. Das war auch eine sehr spannende Geschichte, wo man sehr viel in Kontakt mit Unternehmen dort fortgekommen ist. Ja, wir haben dort gelebt und man muss sagen, ich kenne kaum ein Land, das so anders ist, wenn man es erlebt, als man es aus den Medien kennt. Also das Bild, was uns gezeichnet wurde vom Iran in den, das werden ja nicht bloß die deutschen Medien gewesen sein, vielleicht generell, also das, was man so bekommt in Büchern vielleicht oder in Fernsehnachrichtenberichten, hat mit dem Iran, den man da unten vorfindet, nichts zu tun. Also ein unwahrscheinlich spannendes, modernes Land mit vielen Menschen, also über 50% der Leute, die dort sind, sind ganz, ganz junge Leute unter 20, wenn man so will. Also die jüngste Bevölkerung der ganzen Welt. Also ich bin da eher so ein alter Sack, da immer derjenige, der da durch die Gegend gelaufen ist. Und also ganz gut gebildete Leute. Ich habe die modernsten Krankenhäuser gesehen, zum Beispiel medizinische Einrichtungen, die man sich nur vorstellen kann, mit bestausgebildeten Ärzten, Professoren, teilweise natürlich irgendwo in Deutschland auch dann ausgebildet, die perfekt Deutsch sprechen. Also es war ein sehr interessantes Leben, natürlich auch von der ganzen Kultur, von dem, was man sich da ansehen kann. Wir haben uns nirgends so sicher gefühlt wie in dem Land. Also ich bin mit meiner Tochter, mit meiner Frau dahin gezogen und ich hatte nie Angst, auch wenn ich jetzt meine Frau oder meine Tochter vielleicht alleine meine Busreise im Land irgendwo haben machen lassen. Das war also wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, hat mir am besten gefallen. Und Von der Tätigkeit her war es natürlich auch sehr interessant. Also ich hatte da in der Delegation damals, in der Wirtschaftsdelegation, kam ich in Kontakt mit dem größten deutschen Unternehmen in der Dentalbranche. Und die hatten im Bereich, also die machen alles, was so im Dentalbereich geht, also vom Zahnarztstuhl bis zu den Verbrauchsmaterialien, Consumables und was auch immer man so da braucht als in der Zahnarztklinik. Und die wollten dann dort einen Branch etablieren und das, dieser Job kam dann zu mir. Das heißt, ich habe der Etablierung des Branches mitgewirkt und habe den Branch auch geleitet später im Iran, also im Prinzip alle Unternehmensprozesse einführen dürfen, mit natürlich der Hilfe dieser erfahrenen alten Hasen da, dieses deutschen Traditionsunternehmens. Und war für mich also eine extrem hohe Lernkurve. Ich habe also von diesen und alten Haudegen da dieser Branche sehr, sehr viel gelernt, die da mir sozusagen rechts und links da zur Seite gestellt worden sind. Und eigentlich, ich sag mal, im IT-Bereich, wo ich ja ganz früher mal herkomme, SAP-Einführung und so weiter und so fort, so ein Projekt mitleiten dürfen. Auf der anderen Seite eben den ganzen HR-Prozess, die ganzen internen Unternehmensprozesse etablieren. Das ganze Business da mit den Ministerien, sei es das Anmelden von Produkten, die man da unten vertreiben wollte. Gerade im medizinischen Bereich ist das relativ aufwendig, wenn man Produkte da registrieren lassen will. Also ich habe sehr viel gelernt dort und es hat alles wunderbar funktioniert und es war eine wirklich schöne Zeit.
Ja, vielen Dank. Klingt super interessant. Also da könnte man wahrscheinlich wirklich eine eigene Folge zu machen. Vielleicht anschließend direkt an Sebastian die Frage. Bei dir habe ich schon einen Artikel gelesen, da ging es gerade um die USA und besonders auch um Texas. Kannst du da vielleicht auch einmal kurz beantworten, welches Land dir dann wahrscheinlich auch am besten gefallen hat und warum?
Ja, klar. Also ich bin natürlich ein großer Fan von den USA und die USA sind definitiv mein Lieblingsland und speziell in den USA, muss ich sagen, Texas, wo ich eigentlich die meiste Zeit gelebt habe. Ich war zuerst in Miami und wir sind dann in die USA umgezogen, nicht in die USA, nach Texas umgezogen. Der Grund war einfach der, dass wir dann als Familie Pferde hatten und noch mehr Pferde wollten. Und ich meine, in Miami ist natürlich mit Pferden ein bisschen schwierig, ja. Und wir haben dann in Texas eine Ranch gekauft und hatten dann dort tatsächlich am Ende 40 Pferde. Ja. Und noch alle möglichen anderen Sachen natürlich auch, ist ja klar. Ja. Also definitiv Texas und die USA gefallen mir am besten. Ich bin im Grunde jetzt wieder in UK, weil meine Partnerin aus Schottland ist und partout nicht in Texas wohnen möchte. Die hat es 3 Monate probiert, aber die war dann zu schockiert, ja, der Kulturschock war zu groß. Und das fing damit an, dass sie natürlich auch an den Eltern und den Geschwistern hängt, die sie hat und so, sich das nicht sehr gut nicht vertragen hat, da weg zu sein. Aber dann, wie gesagt, sie fand die ganze texanische Mentalität doch wirklich dann zu schwierig und da musste ich mich halt entscheiden, ja, und da habe ich natürlich gesagt, okay, ich meine, ich werde jetzt mich nicht hier in dem Fall für Texas entscheiden. Aber wer weiß, vielleicht wird sich das irgendwann nochmal ergeben. Jetzt ist halt einfach so, dass ich eben relativ häufig einfach in Texas bin, weil wie gesagt, ich habe mehrere Unternehmen in Texas, natürlich das Büro, unsere Steuerkanzlei, die Kanzlei Mount Bonnell ist in Austin und wir haben natürlich da sehr viele Mandanten, denen wir dort helfen, in die USA zu expandieren. Also wie gesagt, das Gleiche, was wir eigentlich auch im UK schon 2006 angefangen haben, die ich dann dort treffe, wenn ich da bin. Dann haben wir auch noch, dann habe ich noch eine Medien-Company, die heißt Texas Real Food. Das ist im Grunde ein Business Directory für das ganze Farm-to-Table-Movement, also ich sage jetzt mal Bauernmärkte, Bio-Bauernhöfe, regenerative Landwirtschaft, da gibt es also ein Business Directory, ähnlich wie Yelp im Grunde, wo dann 5000 ähnliche Betriebe in Texas gelistet sind und wir helfen denen so ein bisschen mit Marketing und Werbung und so weiter. Ja. Aber es ist sozusagen nur, ich sage jetzt mal, ein Nebenschauplatz, aber Es ist also noch relativ viel dort in Texas, wobei, wie gesagt, leider die Ranch habe ich nicht mehr. Ja, also das ist natürlich ist auch noch Herzblut für mich, aber ich hoffe mal, dass ich mal wieder irgendwann eine habe. Das ist sicherlich für mich, also das Leben dort auf der Ranch in Texas war sicherlich für mich die schönste Zeit, die beste Zeit meines Lebens. Also was total anderes natürlich, klar. Das war wirklich super, ja.
Und vielleicht auch gleich im Anschluss noch eine Frage dann an dich direkt. Also du hast selbst mehrere Unternehmen in der USA gegründet. Hat das denn einen spezifischen Grund, also vielleicht auch steuerlich, oder ist es wirklich, weil einfach dein Herz an diesem Land am meisten hängt?
Naja, also wie gesagt, das Wesentliche ist natürlich, weil ich natürlich in der Zeit, ich war wie gesagt sehr lange da, fast 10 Jahre, und habe natürlich dort relativ viel Substanz aufgebaut, auch was Mitarbeiter und so weiter anbelangt. Ja. Und ich wollte natürlich nicht jetzt diese Sache hier die Zelte abbrechen, nachdem ich wieder zurückgegangen bin nach Europa. Also das läuft im Prinzip so weiter. Wie davor auch. Und das ist eigentlich der wesentliche Grund. Es hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich dort gelebt habe. Ich habe jetzt nicht spezifisch gesagt, gibt es hier, sagen wir mal, wenn ich in Europa lebe, günstige Möglichkeiten, Unternehmen in den USA zu gründen. Also da ging es eigentlich rein eher um die operative Frage, wo diese Unternehmen tatsächlich leben und auch die Betriebe angesiedelt sind.
Okay. Ja, also so grob gesagt, der größte Teil meiner Zuhörer kommt auch eher aus dem Bereich Europa. Deswegen würde ich auch sagen, wir beschränken uns jetzt im Podcast auf den Bereich Europa, auch wenn die USA wahrscheinlich auch aus den Aspekten sehr spannend wäre. Vielleicht erst einmal, damit jeder für sich einschätzen kann, ob vielleicht wirklich eine Gründung oder lediglich das Auswandern innerhalb Europas auch aus steuerlichen Gründen sinnvoll sein kann, wäre es erst einmal interessant zu wissen, was in Deutschland in euren Augen diesbezüglich schlecht läuft. Also welche Änderungen würdet ihr unseren Politikern empfehlen, um Deutschland für Unternehmen und gerade auch Neugründungen attraktiver zu machen? Vielleicht erst einmal an Daniel.
Ja, also das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Also generell, sagen wir mal so, fühle ich mich jetzt nicht berufen, der deutschen Politik Ratschläge zu geben, was sie besser machen könnte. Wir wollen uns ja auch politisch weitgehend versuchen, natürlich neutral zu verhalten. Allerdings, wenn man jetzt das aus Unternehmersicht sieht, ist es einfach so, dass man sieht natürlich, wenn man Länder vergleicht, was in anderen Ländern besser läuft. Ne? Und letztendlich so, wie jemand sich sein Urlaubsland aussucht, das ist immer wieder mein Ansatz. Also ich suche mir aus, wo ich in Urlaub hinfahre. Wenn ich jetzt zum Beispiel Skifahren liebe, dann fahre ich in ein Land, wo ich Skifahren kann. Oder wenn ich die Sonne liebe und Strände liebe, so kann man das eben. Und das ist halt, sagen wir mal, so eine Überlegung, die wir auch gerade unseren Mandanten versuchen, sagen wir, die Augen ein bisschen oder die Bereitschaft dazu zu öffnen. Kann man sich auch ein Land suchen, was steuerlich oder eben von der Gesetzgebung besser zu mir passt? Und es gibt jetzt durchaus Leute, denen gefällt es in Deutschland. Die haben auch kein Problem mit dem, wie das so für Unternehmer oder für Privatpersonen läuft. Aber jetzt mal nur ein Beispiel. Digitalisierung haben wir jetzt festgestellt, auch wenn in Deutschland viel gemacht wird, also was jetzt gerade für Unternehmen betrifft, die Services der Behörden, die da angeboten werden, Estland, da könnte Deutschland einiges lernen, also wie das in Estland läuft. In Estland gibt es die digitale Staatsbürgerschaft, die jeder europäische Bürger, aber auch sogar Bürger aus anderen Ländern beantragen können. Und quasi kann man in so einem Land beispielsweise für 50 Euro pro Monat, da beginnt das in etwa, bekommt man eine Firma gegründet, hat die Buchhaltung inklusive und hat eigentlich eine tagesaktuelle Buchhaltung und theoretisch sogar die Steuererklärung fertig. Also auf Knopfdruck könnte man jeden Tag seine Steuererklärung abgeben. Und das läuft dort sehr, sehr gut und Steuern sind letztendlich das, was man dafür bezahlt, auch günstig. Was man halt immer nie vergessen darf, letztendlich hat ja kein Staat Geld, sondern hat ja immer nur die Steuern, die er einnimmt, um die Aufgaben zu erfüllen, die er hat. Und jetzt muss man immer gucken, was macht Deutschland mit den Steuern, die es von den Bürgern einnimmt, und sind die Bürger damit oder ist man damit zufrieden? Also stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis letztendlich? Und für viele stimmt das nicht und das ist durchaus ein Grund, weshalb sich der ein oder andere überlegt, geht er halt in ein anderes Land, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis, also sprich die Steuern, die man bezahlt, zu dem, was das Land mir dort bietet, für mich einfach angenehmer ist und besser zu dem passt, was ich vorhabe. So würde ich es mal zusammenfassen. Aber der Sebastian hat da bestimmt noch viel mehr dazu zu sagen.
Ja, also ich würde mal was ganz Konkretes sagen. Ja, also ich denke jetzt mal zum Beispiel allein an das Thema Firmengründung. Ja, also wenn ich in Deutschland eine GmbH gründen will, mal angenommen, da sind jetzt 4 oder 5 Gesellschaften, die wollen zusammen eine GmbH gründen, dann dauert das Ganze 6 Wochen. Da müssen hunderte Seiten von Verträgen ausgedruckt, unterschrieben, notariell beglaubigt, vom Registergericht eingereicht und bla bla bla. Ja. Also neulich hat mal jemand, ein Amerikaner, der hier in der Gründung in Deutschland involviert war, mal ein Bild gemacht von dem riesigen Stapel an Papier, ja, den er dort unterzeichnen musste. Also es waren 5 Gesellschaften, es mussten 5 Kopien von allen Gesellschaften unterschrieben werden. Es ging Wochen, bis die Firma eingetragen war. In Delaware in den USA kann man innerhalb von 1 Stunde eine Firma gründen, garantiert. Ja. In UK kann man innerhalb von 3 Stunden eine Firma gründen, garantiert. Ja. Ohne das Haus zu verlassen, ohne Notar, ja, ohne Rechtsanwalt letztlich kann man diese Firma dort eintragen lassen. Ja. Das sind so ganz konkrete Beispiele, ja, die es Unternehmern extrem einfacher machen würden. Und das ist jetzt ja nur letztlich dieser Vorgang Firmengründung repräsentiert so eigentlich die ganze Kultur, die in Deutschland so vorherrscht. Ja. Es gibt in Deutschland einen Generalverdacht gegenüber Unternehmern, dass jeder Unternehmer mehr oder weniger ein Krimineller ist, ein Steuerhinterzieher ist, der genau überwacht werden muss, der genau kontrolliert werden muss, wo ich als Registergericht genau jeden Buchstaben des Gesellschaftsvertrages kontrollieren muss, durch einen Notar, durchs Registergericht, durch diese Stelle, durch jene Stelle. Ja. Diesen Verdacht letztlich, diesen Generalverdacht von vornherein gibt es in anderen Ländern nicht. Da sind tatsächlich andere Länder sehr viel unternehmerfreundlicher eingestellt. Die realisieren, wie wichtig Unternehmer sind für den Staatshaushalt, für die Gesellschaft an sich, weil sie Arbeitsplätze schaffen. Und das würde man sich letztlich, glaube ich, für Deutschland wünschen, eine unternehmerfreundlichere Kultur. Und was ich gerade eben von Firmengründung gesagt habe, ist dafür ein gutes Beispiel. Und dann gibt es ähnliche Beispiele in ganz vielen anderen Bereichen.
Ja, vielen Dank für eure Eindrücke. Also das macht schon mal ein besseres Bild, so gerade in Bezug auf das Ausland. Würdet ihr sagen, man kann generell bei einem Land in Europa sagen, dass es die in Anführungsstrichen besten Gesetze und Regulierungen hat, die einen sowohl als Gründer als auch vielleicht als Arbeitnehmer besser stellen? Oder könnte man sogar sagen, dass bestimmte Geschäftsmodelle in einigen Ländern besser funktionieren als in anderen?
Also ja, nein und ja, vielleicht. Also zum ersten Teil deiner Frage, also ob es jetzt generell jetzt das eine Land gibt, wo man sagt, da müssen wir alle hin, weil das ist das beste Land. Also das, ich kenne es noch nicht, ich habe es noch nicht gefunden, aber es gibt durchaus für bestimmte Lebensziele und Lebenssituationen oder auch Geschäftsbereiche ideale Länder. Man hat ja immer, wenn man jetzt sich mit dem Gedanken beschäftigt, in ein anderes Land zu ziehen, bestimmte Dinge unter den Hut zu bekommen. Also ich zum Beispiel jetzt für mich würde den Radius von Ländern, in denen ich leben würde, viel größer ziehen als meine Frau. Ne? Also da gibt es so ganz verschiedene. Man muss ja jetzt sehen, dass man, wenn man so eine Entscheidung trifft, sich jetzt selbst, vielleicht der Geschäftsmann, das kann ja übrigens genauso auch eine Frau sein in der Familie, wer auch immer, also derjenige, der jetzt, sagen wir mal, das Business im Blick hat, dann hat es Kinder vielleicht, der eine oder andere hat vielleicht auch betagte Eltern, wo er einfach sagt, also für mich ist jetzt Thailand oder Singapur oder selbst vielleicht die USA ist doch zu weit weg, weil ich will die Möglichkeit haben, innerhalb von ein paar Stunden zu meinen betagten Eltern zu kommen. Also man hat so verschiedene Dinge, die man unter den Hut bringen will. Und dann gibt es ja auch immer noch verschiedene Ansätze. Das heißt, der eine sucht vielleicht ein Land, in dem er angenehmer leben kann als Deutschland. Der vielleicht sagt, also Steuern sind für mich gar nicht mal so der Hauptpunkt, weil ich habe ja passives Einkommen oder Auslandseinkommen irgendwie. Aber ich suche ein Land, in dem es wärmer ist oder in dem ich mehr Skifahren kann oder irgendein anderes Hobby Zum Beispiel mein Schwiegersohn, der ist leidenschaftlicher Surfer, der würde sich ein Land suchen, wo immer Wind ist. So, also das heißt, es ist völlig verschieden, wie gesagt, durch den Ansatz, den jetzt jemand verfolgt. Aber jetzt gehen wir vielleicht mal zum Geschäftlichen. Mhm. Also da gibt es in Europa wirkliche Kleinode, also wirklich vielleicht auch verkannte Schönheiten an idealen Ländern. Nehmen wir mal so ein Land wie Andorra. Also es sind nicht die Andorianer wie in Raumschiff Enterprise, die da wohnen, sondern die Andorraner. Das mussten wir auch lernen in unserem Podcast, den wir dazu gemacht haben. Aber es ist ein kleines Land, so zwischen Spanien und Frankreich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen in der Softwarebranche hätte, würde ich wahrscheinlich überlegen, ob ich mit meinem Land mit meinem Geschäft in dieses Land gehe, weil die speziell für Unternehmen, die Patente anmelden wollen, ganz speziell auch im IT-Bereich, eine Körperschaftssteuer von zurzeit 2%, wahrscheinlich ab nächstes Jahr 3% anbieten. Und die Lage ist ideal. Du bist auch in 2 Stunden am Meer. Also man kann dort sowohl Skifahren direkt in Andorra, man kann in 2 Stunden mit dem Auto am Meer sein, an der spanischen Küste dann. Man ist ganz schnell in Europa, also im Prinzip dadurch, dass es ja mitten in Europa ist, ist man auch schnell mal in Deutschland. Also wäre ein interessantes Land, wenn ich sozusagen Geschäft und Wohnen miteinander vereinen will. Auch Italien zum Beispiel hat steuerlich hochinteressante Konzepte, die wahrscheinlich die meisten noch nie gehört haben. Also man belohnt dort Menschen, die sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber nach Italien kommen, mit unglaublich interessanten Steuergeschenken, wenn man so will. Also man bietet da zum Beispiel an, bis zu 5 Jahren nur 10-30% des Jahreseinkommens zu besteuern, wenn man jetzt nach Italien kommt, beispielsweise. Sehr, sehr attraktiv. Und wer die Toskana liebt, zum Beispiel, oder italienische Pizza, italienischen Wein, dieses ganze Lebensflair dort, ist natürlich interessant. Und es gibt auch noch andere Länder, wir stellen ja eine ganze Reihe von Ländern vor, wie zum Beispiel Rumänien. Wer Lord Voldemort sozusagen liebt und deswegen da Richtung Transsilvanien irgendwo sich orientiert. Aber Rumänien, sehr, sehr interessante Unternehmenssteuerkonzepte. Viele wissen das nicht. Nebenbei noch sehr, sehr niedrige Lebenskosten. Weil es auch das gibt, ist ja für einige da, sagen wir, ein Trigger, wenn sie jetzt ein Land aussuchen, dann sagen, ich suche ein Land, in dem es sehr, 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 sehr niedrige Lebenskosten gibt. Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht so hohe Erträge haben, um vielleicht schon von meinem passiven Einkommen leben zu können. Also ich suche ein Land, in dem ich ganz niedrige Steuern habe, aber trotzdem natürlich in Europa bin und schnell mal zu Hause bin und auch, sagen wir mal, dieses europäische Flair, also sprich mein Aldi, mein Lidl oder wie auch immer, brauche ich vielleicht. Also es gibt so unterschiedliche Sachen und deswegen bieten wir auf unseren Webseiten ja auch Informationen über so viele Länder, und auch wenn man alles nachlesen kann, braucht man trotzdem die Beratung am Ende, weil es wirklich ein komplexes Thema ist.
Sebastian, hast du da noch was zu ergänzen?
Ja, also ich stimme dem Daniel da natürlich voll zu. Wir sollten vielleicht noch mal kurz erläutern, wir erwähnen ja immer so, jetzt haben wir gerade von Firmengründung gesprochen, jetzt reden wir von Wohnsitz ins Ausland. Vielleicht sollte man noch mal kurz grundsätzlich einfach definieren, und man kann dann dazu ganz viel auf unseren Webseiten lesen. Also wenn man in Deutschland eine steuergünstige Gesellschaft oder wenn man als in Deutschland lebende Person eine steuergünstige Gesellschaft im Ausland gründen will, dann muss man letztlich ins Ausland umziehen, denn in Deutschland ist es verboten und rechtlich nicht möglich, jetzt zum Beispiel zu sagen, ich wohne in Deutschland, gründe eine Firma in Malta, die nur 5% Steuern bezahlt. Warum soll ich eine deutsche GmbH gründen, wo ich 30% Steuern bezahlen muss, gründe ich eine Firma in Malta, zahle ich nur 5%. So, also das ist verboten in Deutschland. Und wenn man Pech hat, und da gibt es genug Beispiele, landet man sehr schnell hinter schwedischen Gardinen. Ja. Also das heißt im Grunde, wer sowas machen will, wer jetzt als Unternehmer hier sich diversifizieren will, wer im Ausland arbeiten will, wer günstige Steuern bezahlen will im Ausland, wenn die Steuern ein Motiv sind, der muss tatsächlich ins Ausland umziehen. Ja. Also das ist letztlich die Bedingung, um so eine Gesellschaft dann gründen zu können. Und da muss man auch tatsächlich so umziehen, wie jetzt der Daniel und ich das beschrieben haben. Der Daniel hat ja vorher eindrucksvoll beschrieben, wie er in den Iran umgezogen ist, mit Kind und Kind, ja, mit Kindern, mit Frau. Der Daniel hat auch dann noch Pferde und so weiter, ja. So, das Gleiche bei mir auch, ja. Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt 7 Kinder, so, die sind immer komplett mit mir umgezogen in die verschiedenen Länder, ja. Das war nie jetzt so fake Umzug, das war nie so getan, als ob ich habe jetzt da irgendeinen Briefkasten und dann bin ich da, was weiß ich, 3 Wochenenden im Jahr. Nee, also man muss da wirklich leben, ja. Und nur dann wird es akzeptiert vom Finanzamt. Man muss in Deutschland alles aufgeben. Man darf nichts mehr haben. Ja, kein Auto, letztlich kein Vermögen, kein Haus, keine Wohnung, nichts. Nur dann ist es sicher, tatsächlich. Ja? Jetzt überspitze ich vielleicht ein bisschen, aber so, du verstehst, was ich meine. So, und daher ist natürlich dann extrem wichtig, weil ich dann, wie gesagt, ja auch in dem Land leben möchte, ja, weil ich mich da aufhalten möchte, muss ich da wohlfühlen. Der Daniel hat schon wichtige Punkte angesprochen. Was sagt der Ehepartner, was sagt die Kinder, was sind Schulen, wenn ich jetzt Eltern habe, die möglicherweise pflegebedürftig sind oder pflegebedürftig werden könnten, wie schnell bin ich bei denen und diese ganzen Dinge, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel in Irland gewohnt und Irland ist halt ein Land, wo es jeden Tag regnet. So, also kann steuerlich günstig sein, aber will ich das wirklich machen, in einem Land leben, was erstens total rückständig ist, wie in den 50er Jahren, wenn man Dublin verlässt, ja, wo es erst seit 10 Jahren Autobahn gibt und sowas, ja, wo es keine Zugverbindung gibt und wo es jeden Tag regnet, will ich das wirklich machen, ja, also das muss man schon wirklich dann auch mit Leib und Seele mehr oder weniger hinterstehen. Malta das Gleiche, Malta ist eine Insel, da kann ich in einer Stunde mit dem Auto an jeden Punkt hingehen, ja, und auf dieser kleinen Fläche, ja, leben 400.000 Menschen und es gibt 800.000 Autos, ja. Das heißt, also das ist nicht so Malta, so schön wie Mallorca hier, so idyllisch, so eine riesen Insel da, sondern es ist im Grunde wie Jerusalem oder Beirut, ja. Also man muss sich die Frage stellen, kann ich mir vorstellen, in Beirut zu leben, ja. Kann ich mir das wirklich vorstellen, mit meiner Familie und so weiter und so fort, ja. Und das sind eigentlich die entscheidenden Überlegungen. Nur dann kann ich im Grunde, wenn ich wirklich vorstellen kann, die steuerlichen Vorteile dort auch dann mitnehmen, ja, und daher muss man sich das sehr gut überlegen. Vielleicht kommt man zu dem Schluss und sagt, naja, in Deutschland zahle ich vielleicht hohe Steuern und vieles andere ist vielleicht umständlich und kompliziert, aber dafür habe ich einen sehr hohen Lebensstandard, dafür habe ich Platz, dafür ist es effizient organisiert, das ist verlässlich und so weiter und so fort. Meine Freunde, meine Familie sind da, lieber zahle ich halt die Steuern und bleibe halt dort, ja, und nehme halt die Nachteile einfach mit in Kauf, weil es halt nicht geht. Und ich meine, man muss ehrlich sein, wenn man in irgendeinem anderen Land lebt, gibt es da auch Nachteile. Es ist ja nicht so, dass das dann hier Utopia ist, ja. Vielleicht passt es besser zu mir und es gefällt mir besser, aber alles hat seine Nachteile. Deswegen bei der Standortauswahl ist wichtig, dass man sich zunächst überlegt, wo kann ich mir vorstellen zu leben, was passt für mich, ja, in meinen konkreten Umständen, Vorlieben, Präferenzen für meine Familie. Es hat keinen Sinn, wenig Steuern zu zahlen, aber todunglücklich zu sein, ja, das bringt niemandem was.
Ja, absolut. Was ich auch noch fragen möchte, ich habe in der Vergangenheit selbst jetzt schon viel so zum Thema Gründen in Osteuropa gehört, also besonders Georgien und Estland. Habt ihr auch vorhin eins schon erwähnt. Wie ist denn eure Einstellung diesbezüglich? Und generell nochmal, um das nochmal abschließend zu beantworten, also es ist nicht möglich, in einem anderen Land zu gründen, ohne zwangsläufig auch dort zu leben oder zumindest regelmäßig sein zu müssen, richtig?
Also generell, ich hatte ja vorhin schon mal Rumänien erwähnt. Das ist ja durchaus schon, sagen wir mal, in der Region, die du da selber auch erwähnt hast. Und es ist in der Tat so, dass man dort eine Firma gründen könnte, ohne in Rumänien zu leben. Also es gibt durchaus, genauso wie man auch in Andorra eine Firma gründen könnte, ne, zum Beispiel, ohne dass jetzt man da unbedingt wohnen müsste. Aber man muss halt generell jetzt sehen, also osteuropäische Länder haben auf der einen Seite als Wohnsitz natürlich sehr interessante Lebenshaltungskosten. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, vielleicht in so einem Land wie Rumänien von deutlich unter 1.000 Euro im Monat ein relativ komfortables Leben zu führen, wenn man jetzt nicht unbedingt so mitten in der Hauptstadt leben möchte. So haben uns das zumindest einige unserer Gesprächspartner berichtet. Aber es ist auch interessant, weil in Rumänien habe ich 1% Unternehmenssteuer beispielsweise, also 1-3%. Wow. Und auch wenn ich da nicht wohne, kann das ein interessantes Konzept sein, dort eine Firma zu haben. Hinzu kommen natürlich dann trotzdem die Einkommenssteuer an meinem Wohnort. Also wenn ich zum Beispiel in Deutschland wohnen würde und hätte mein Unternehmen in Rumänien, würde mir dann ein Gehalt bezahlen, dann habe ich natürlich immer noch die Negativwirkung der Steuer an meinem Wohnort.
Also vielleicht, Lisa, um nochmal was zu der Frage von gerade eben zu sagen. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass ich am Land der Firmengründung oder am Ort des Firmensitzes leben muss. Das hängt dann tatsächlich aber stark von dem Staat ab, in dem ich lebe. Denn in vielen Staaten gibt es ein sogenanntes Außensteuergesetz oder auf Englisch sagt man dazu CFC Rules, die letztlich verbieten, dass man steuergünstige Gesellschaften im Ausland steuereffizient gründet und nutzt. Die sind besonders in den traditionellen großen Hochsteuerländern, also ich sage jetzt mal Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, besonders ausgeprägt. Ja. Ich kann aber natürlich in Malta wohnen und dann eine Firma in Hongkong haben. Ja. Oder ich kann in Irland wohnen oder in der Schweiz wohnen und dann irgendwo eine Firma im Ausland haben. Ja. Also es muss nicht unbedingt sein, dass der Wohnort gleichzeitig der Sitz einer Firma ist. Aber wie gesagt, wenn man in einem Land wie Deutschland lebt, dann ist es praktisch unmöglich, eine steueroptimierte Gesellschaft im Ausland zu betreiben.
Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt schon sehr ins Detail gegangen und haben eigentlich auch noch nicht so genau über die Voraussetzungen gesprochen. Also ich würde gerne noch eine Frage dazu stellen. Angenommen, jemand ist nicht sonderlich heimatverbunden und auch flexibel, was die persönliche Lebensgestaltung angeht. Würdet ihr dann in jedem Fall empfehlen, ins Ausland zu gehen? Oder kann es sich vielleicht auch nicht lohnen, weil man einfach nicht genügend Einnahmen generieren kann? Oder vielleicht anders gefragt, gibt es einen bestimmten Umsatz oder einen bestimmten Gewinn, den man erreichen sollte, damit sich die Umsiedlung ins Ausland auch lohnt?
Ja, also generell, weil du sagst, jemand ist nicht heimatverbunden. Man kann ja, so wie das der Sebastian und ich gemacht haben, kann man ja mit dem Nachbarland mal probieren. Ne? Also wir sind da zuerst in die Schweiz gegangen. Ich musste keine neue Sprache lernen, also höchstens dann verstehen. Also ich habe einfach weiter Deutsch gesprochen, auch wenn ich einige nicht verstanden habe erstmal. Weil das einige Monate gedauert hat. Aber letztendlich ist das ja auch so ein Umzug leid, wenn man in der Nähe bleibt. Es gibt übrigens auch einige in Ostdeutschland, die nach Tschechien oder Polen erstmal umgezogen sind und dort das gesehen haben und dann am Wochenende vielleicht sogar ab und zu mal nach Hause gekommen sind noch, ihre Eltern, ihre alten Freunde besucht haben und bis sie dann so langsam da hängen geblieben ist. Also das kenne ich so von den zurückliegenden Jahren, habe ich auch von einigen gehört. So, das erstmal dazu. Also die Heimatverbundenheit, weil du das angesprochen hast mit der Heimatverbundenheit. Generell war jetzt die Frage, wenn man vielleicht wenige Einkünfte hat und so weiter und so fort, ist das dann eine Option auch oder muss man Mindesteinkommen haben? Also es ist ja so, wenn mein Einkommen in Deutschland niedrig ist, muss mich ja immer fragen, warum ist es niedrig? Also das ist dann vielleicht eine Sache, die geht dann über das Thema unseres Podcasts hier hinaus. Aber generell muss man ja einsehen, wir haben ja gesagt, in Deutschland haben wir im europäischen Vergleich somit die höchsten Steuern. Also ein Single in Deutschland bezahlt 48,1% Steuern. Das ist jetzt im Vergleich der OECD-Staaten, ich glaube, da gibt es nur 3-4 Länder, die sind noch oberhalb von Deutschland, so Länder wie Finnland, Dänemark, Frankreich. Und wenn ich jetzt in ein Land zum Beispiel ziehe, das steuerfrei ist, dann habe ich plötzlich, also wenn wir jetzt mal 48% aufrunden auf 50, habe ich plötzlich doppelt so viel Einkommen. So, und wenn ich in ein Land ziehe, selbst was vielleicht 5% oder 10% Steuern hat, aber die Lebenskosten sind niedriger als in Deutschland, habe ich mich auch verbessert, oder? Also deswegen diese Frage, und es gibt halt, denn ich habe mich vor 2 Wochen mit einer jungen Unternehmerin aus München unterhalten, in einem Podcast, der wird auch bald veröffentlicht, die ist von München nach Dubai und hat in Dubai ein Unternehmen gegründet. Und sie hat mir bei dem Podcast gesagt, niemals würde sie wieder nach Deutschland zurückgehen.
Wow.
Das ist für sie unvorstellbar. Und das heißt, sie genießt die Freiheit, sie genießt das Leben. Das habe ich mir jetzt bei Dubai erstmal, stellt man sich das vielleicht nie so vor, wenn man sich da so mal diese verschleierten Frauen vielleicht vorstellt. Aber sie sagt überhaupt nicht, also ich genieße die Freiheit, ich genieße, dass ich einfach mir um meine Steuererklärung keine Sorgen machen muss, weil ich muss einfach keine abgeben. Und ich muss mir auch um meine Buchhaltung keine Sorgen machen, weil ich muss einfach keine Buchhaltung führen. Also ich mache die nur für mich zum Beispiel.
Ach, okay.
Kann man sich kaum vorstellen, aber es gibt Länder, in denen das halt so läuft. Und deswegen muss man immer sagen, was bin ich so für ein Typ Mensch? Also liebe ich die Freiheit? Kann ich mir das vorstellen? Und wie gesagt, das Einkommen, also wenn ich schon in Deutschland kein Einkommen habe, dann muss ich mich generell fragen, wie bekomme ich das hin? Aber in der Regel wird man immer ein passendes Land finden, in dem man sich letztendlich verbessern kann in der Hinsicht.
Sebastian, hast du noch Ergänzungen?
Genau, also ich meine, wir reden jetzt natürlich zunächst mal im Wesentlichen über Freiberufler und Unternehmer. Ja? Mhm. Also ich glaube, Personen, die jetzt festangestellt sind, da gelten komplett andere Regeln und auch andere, muss man auch andere Empfehlungen für aussprechen. Ja? Aber für Personen, die jetzt Freiberufler sind und oder die selbstständig sind oder vielleicht ein Unternehmen gründen wollen, Startup gründen wollen, für die gibt es verschiedene Länder jeweils zur Auswahl, die dann auch nach den persönlichen Umständen möglicherweise passen oder nicht. Also ich sage mal ein Beispiel. Wer jetzt zum Beispiel in Deutschland freiberuflicher Softwareentwickler ist, ja, das heißt, wer im Grunde genommen immer auf irgendwelchen Projekten arbeitet, parallel vielleicht ein oder zwei Projekte hat, und jetzt seit Covid vielleicht gar nicht mehr vor Ort sein muss bei seinem Auftraggeber, sondern von überall aus arbeiten kann. Ja. Aber wer jetzt im Grunde keine Lust hat, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, Mitarbeiter zu haben und so weiter und so fort. Und wer jetzt vielleicht so verdient in dem Bereich, würde ich sagen, im niedrigen sechsstelligen Bereich, 120.000, 150.000 oder sowas. Ja. Für den wäre jetzt zum Beispiel Malta nicht so geeignet, weil in Malta müsste dann eine Firmenstruktur gründen, die besteht möglicherweise aus drei Gesellschaften. Da gibt es dann ziemlich hohe Strukturkosten, die müssen verwaltet werden, die müssen gegründet werden. In Malta gibt es Testatspflicht, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort. Ja, so dann läppert sich das schnell. Ja, dann sind es dann schnell mal 15, 20.000 oder so, die man im Jahr davon ausgeben muss. Da kann ich ja gleich in Deutschland bei den Steuern bezahlen. Aber ich könnte vielleicht nach Italien umziehen, denn in Italien gibt es ein Programm, wo ich als Freiberufler mit ausländischen Kunden, wie Daniel vorhin schon gesagt hat, nur auf 30% meiner Einkünfte dann Steuern bezahlen muss in Italien. Und wenn ich in Süditalien lebe, sogar nur auf 10%. Also rechnen wir das mal durch. Mal angenommen, ich verdiene jetzt 100.000 im Jahr, dann würde ich und wäre eben so freiberuflicher Softwareentwickler, dann könnte ich irgendwo nach Rom ziehen oder in die Toskana, könnte von dort zu Hause arbeiten und müsste dann von den 100.000, die ich habe, nur 30.000 versteuern. Ja, also auf 30.000 zahle ich dann halt meine normalen italienischen Einkommensteuern. Jetzt rechnen wir mal, dass das, weiß ich was, 30% sind, dann würde ich so ungefähr 10.000 Euro Steuern bezahlen bei einem Einkommen von 100.000. Ja. Wenn ich jetzt nach Süditalien ziehe, Sizilien oder Kalabrien oder sowas, ja, dann müsste ich nur auf 10% Steuern bezahlen. Dann ist es auf einmal sogar nur noch, wenn jetzt auf einmal nur noch 3.000 Steuern, die ich bezahlen will. Ja. Das ist aber dieses Modell spezifisch für Freelancer, für Freiberufler, nicht Unternehmer. Ja. So, das sind so zwei Beispiele, Malta und Italien. Und so geht es im Grunde, wir haben auf unserer Webseite 25 Länder oder so beschrieben, in Europa, in Südamerika, Dubai und überall verteilt. Ja. Und so muss man sich dann eben im Grunde überlegen, also was passt für mich steuerlich, was passt für mich klimatisch, was sind meine persönlichen Präferenzen und so. Ja. Also es gibt dort im Grunde jetzt keine Empfehlung, die jetzt für jeden funktioniert, sondern es hängt immer stark auch von den individuellen Umständen ab. Aber ich würde mal sagen, jeder, der Freelancer ist, jeder, der Unternehmer ist und jeder, der tatsächlich Deutschland oder sein Wohnsitzland tatsächlich verlassen kann, ja, der wirklich sagen kann, also ich kann in Deutschland, ich muss in Deutschland nicht anwesend sein, ich muss in Deutschland nur noch sein, um meine Familie zu besuchen. Also was weiß ich bin 30 Tage mehr in Deutschland. So, also wer das sagen kann, ja, Lass es 60 Tage sein, von mir aus im Jahr. Ja. Wer das sagen kann, da würde ich sagen, der kann, wer das wirklich will, sicherlich im Ausland eine attraktive Gestaltung finden.
Okay. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht potenzielle Gründer diese Folge jetzt hier auch anhören. Habt ihr vielleicht da noch generelle Tipps, was gute erste Schritte sind beim Thema Auslandsgründung? Also klar, bei euch vorbeischauen auf der Webseite, aber gibt es etwas, was man unbedingt beachten sollte, oder was man auf keinen Fall vergessen sollte in dem Zusammenhang, was wir jetzt noch nicht hier thematisiert haben. Daniel?
Was haben wir vergessen? Also vielleicht nichts, was wir vergessen haben, aber eine Sache, die generell nochmal angesprochen werden muss, weil da öfters Fehler gemacht werden. Das ist das Thema, also der Sebastian hat es schon, ich glaube, ein, zweimal erwähnt, ich auch, aber damit es nicht untergeht. Wohnsitzwechsel heißt eben immer Wohnsitzwechsel mit allen Konsequenzen. Da gibt es ja den berühmten Fall auch von Boris Becker oder auch verschiedene andere Fälle. Das heißt, einem kann das Projekt, ich gehe ins Ausland mit Firma oder vor allem mit meinem Wohnsatz auf die Füße fallen durch Fehler, die man macht, wie zum Beispiel eben noch eine Wohnung zu behalten mit Schlüssel und verschiedene andere Dinge. Wir beschreiben das auch auf unserer Webseite. Das heißt, damit das wirklich funktioniert, muss man wirklich mit allen Konsequenzen in das neue Land ziehen und dieses Land zu seinem Lebensmittelpunkt machen. Und da gibt es Kleinigkeiten, wie gesagt, der eine oder andere mag lachen, wir schreiben es auf der Webseite. Also da kann es mitunter für ein Finanzamt reichen, wenn man noch einen Hund hat oder ein anderes Tier in der Heimat oder wenn man zum Beispiel bei der Abschiedsparty seinen Kollegen gesagt hat, ich bin vielleicht in 2 Jahren wieder da. Oder also da gibt es so Fehler, die man machen kann. Und deswegen sollte man sich das wirklich gut überlegen vorher, sollte das planvoll angehen, nicht überstürzen und soll sich auch beraten lassen zu dem Thema, weil man dort mit Sicherheit sonst teures Lehrgeld bezahlt. Das ist vielleicht eine Sache, die man an der Stelle nochmal sagen könnte.
Ja, Wahnsinn. Da, auf die Idee wäre ich auf jeden Fall auch nicht gekommen, dass man nicht mal sagen dürfte, dass man vielleicht bald nochmal zurückkommt. Okay, Sebastian, hast du noch Ergänzungen?
Also die Sachen, die der Daniel genannt hat, die Dinge, die sind alle sehr wichtig, genau. Also was mein Ratschlag wäre wirklich, ist wirklich, sich intensiv mit dem Thema zu befassen und auch die Länder tatsächlich zu besuchen. Ja, also ich kann es nur noch mal betonen, der Daniel hat jetzt vorhin von der Kollegin gesprochen, die nach Dubai umgezogen ist von München. Ja. Es gibt genug Leute, die Dubai nach 2 Wochen schrecklich finden. Ja. Oder irgendwas anderes nicht funktioniert. Und das gilt für jedes Land. Ich meine, ich hatte vorhin Malta beschrieben, sehr spezifisch. Ja, ich hatte Irland beschrieben, sehr spezifisch. Also man muss sich wirklich mit den Ländern befassen. Man muss die wirklich besuchen gehen. Man muss das wirklich mal erlebt haben. Ja, weil wie gesagt, also was der Daniel gesagt hat, kann man nur unterstreichen, das muss wirklich eine gelebte Entscheidung werden. Wenn ich das nicht leben kann, aus welchen Gründen auch immer, sollte man es gleich von Anfang an vergessen.
Okay. Zum Abschluss würde ich gerne auch noch kurz zum Thema Geldanlage sprechen. Und zwar angenommen, man möchte von seinen Kapitalerträgen leben. Also das klassische Wort in Deutschland wäre Privatier. Man hat zum Beispiel Dividendenerträge und möchte weniger Steuern darauf zahlen, als es in Deutschland der Fall ist. Welches Land würde sich dafür anbieten? Daniel?
Also weniger, das kommt natürlich immer darauf an, wie viel das ist, ne? Letztendlich trotzdem. Also wenn es ganz viel ist, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es gibt so Länder wie Griechenland und Italien, die bieten mittlerweile Pauschalbesteuerung an.
Aber das geht auch für Kapitalerträge dann?
Generell. Oder? Also es gibt Länder, wo man auf Auslandskapitalerträge überhaupt keine Steuern bezahlt. Okay. Das könnte durchaus interessant sein. Also so ein Land wie Malta zum Beispiel, Irland oder Zypern. Auch UK gehört dazu. Aber ich würde jetzt persönlich, mich würde jetzt Irland nicht als dauerhafter Lebensmittelpunkt reizen. Und Malta ist mir vielleicht auch zu klein und zu weit weg. Zypern, also nicht nur wegen dem Linksverkehr und vielleicht die Nähe zur Türkei, aber auch das mag vielleicht auch nicht für den einen oder anderen Dauerlösung sein. Es kommt wirklich darauf an, wie viel das jetzt ist. Also wenn es jetzt um geringe Beträge handelt, wo man einfach sagt, davon kann ich meinen Lebensmittelpunkt gut finanzieren, meinen Lebensunterhalt gut finanzieren, dann ist so ein Non-Dom-System, also ein Land, in dem man keinerlei Steuern auf Auslandseinkünfte bezahlt, interessant sein. Wobei da gibt es Besonderheiten zu beachten, die durchaus doch eine Steuerpflicht auslösen könnten. Die kann dann vielleicht der Sebastian noch ergänzen. Aber ansonsten gibt es auch interessante Länder, die eine Pauschalbesteuerung haben, bei der man dann sogar überhaupt keine Steuererklärung abgeben muss. Also für einen, der jetzt sehr, sehr viel Erträge hat, sehr, sehr viel Steuern bezahlt, der bezahlt dann einmal im Jahr 100.000 Euro und der hat den Vorteil, er muss niemanden Rechenschaft über das ablegen, was er überhaupt an Vermögen hat. Auch das mag für den einen oder anderen durchaus interessant sein.
Sebastian?
Ja, also ich gebe mal drei Tipps. Ich gehe jetzt mal von Dividenden konkret aus. Manchmal werden verschiedene Kapitalerträge anders besteuert. Also Portugal, sehr interessant. Grundsätzlich Dividenden komplett steuerfrei für Ausländer in den ersten 10 Jahren nach dem Umzug nach Portugal. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Krypto. Die sind auch in Portugal komplett noch steuerfrei. Muss man sehen, wie sich das Ganze dort in Zukunft entwickelt. Zypern hatte Daniel schon gesagt, auch in Zypern sind Dividenden komplett steuerfrei. In Zypern für 17 Jahre für Ausländer, die dorthin ziehen und dann den Non-Dom-Status haben. Es kann also auch interessant sein. Und dann würde ich jetzt nochmal sagen, wir bewegen uns nochmal weg von Europa, vielleicht so hin nach Mittelamerika, Panama, Costa Rica, Paraguay. Auch dort wären solche Kapitalerträge aus dem Ausland komplett steuerfrei.
Ach, okay, wow. Ja, vielen Dank. Auch insgesamt, also ich kann mich jetzt nur bedanken für die Folge. Also ich konnte hier echt schon einiges Neues lernen und neue Erkenntnisse auch mitnehmen. Am Ende jeder Folge ist es eigentlich schon fast ein Brauch, dass die Interviewgäste noch einmal die abschließenden Worte bekommen. Und dazu vielleicht auch gleich die Anschlussfrage. Gibt es für die Hörerinnen und Hörer eine Möglichkeit, sich bei Fragen mit euch in Verbindung zu setzen? Und auf welcher Webseite oder bei welchem Social-Media-Account wird man dazu fündig? Vielleicht einmal Daniel?
Ja, also die Webseite Wohnsitz Ausland, ohne Bindestrich, nur wohnsitzausland.com, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Also wir stellen auf der Webseite eine ganze Menge von steuergünstigen Ländern vor, also sowohl generell steuerfreie Länder als auch Länder in der EU oder vielleicht, wenn man ein bisschen weiterziehen will, Europa. Mhm. Dann auch speziell die Non-Dom-Länder werden mit erwähnt, auch Länder, die weiter weg sind, Übersee und so weiter und so fort. Und man hat eine ganze Menge Informationen, sowohl über das Leben dort, auch über die verschiedenen steuerlichen Situationen und so Ratgeber auch vielleicht, wie man das Ganze angehen kann. Also welche Fragen sollte man sich selbst stellen? Zum Beispiel findet man da die 7 Schritte für die Selbstanalyse, die einem auch helfen, vielleicht das passende Land rauszufinden. Also ich finde die Seite sehr, sehr gut. Das könnte ein erster Punkt sein. Und der Sebastian wird jetzt sicherlich noch ergänzen.
Ja.
Genau, also wohnsitzausland.com, unsere Webseite, die sich mit dem Thema Wohnsitzverlagerung ins Ausland beschäftigt, ist sicherlich die richtige Anlaufstelle. Grundsätzlich als abschließendes Wort würde ich sagen, durch Covid hat sich wahnsinnig viel verändert. Wer als zum Beispiel Freiberufler arbeitet, Unternehmer, wird feststellen, er kann ganz viel von zu Hause machen, ist nicht mehr unbedingt notwendig, dass man jetzt tatsächlich ins Büro geht, was ja früher doch gerade bei traditionellen Kunden zum Beispiel sehr wichtig war. Heutzutage ist es nicht mehr so. Also jetzt haben sich tatsächlich gigantische Möglichkeiten aufgetan für jeden, der jetzt affin ist, ins Ausland zu gehen, hier auch möglicherweise beruflich den Sprung zu machen und nicht mehr hier vor Ort zu sitzen in Deutschland. Also wir sagen immer, warum war eine Eikel, wenn ich auch in Mallorca sitzen kann?
Ja. Ja, so, super.
Das ist, wie gesagt, also ich würde jedem, der darüber nachdenkt, aber bisher gedacht, naja, ist das realistisch, kann ich das machen? Also jetzt ist die Zeit, jetzt ist es realistisch, jetzt kann man es machen, noch mehr als alles andere. Also für jeden, der sich das überlegt, hat Covid eigentlich einige Vorteile gehabt, weil die Pandemie vieles noch beschleunigt hat, die sowieso schon am Laufen machen. Und gerade auch natürlich Personen, die jetzt hier Investmenteinkünfte haben, für die ist das absolut realistisch, wenn man natürlich die ganzen Parameter bedenkt, über die wir jetzt gesprochen haben.
Ja, super. Vielen Dank euch.
Super. Danke dir, Lisa.
Und damit endet auch die heutige Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und noch mehr freue ich mich über eine positive Bewertung. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Und zum Abschluss natürlich noch der Disclaimer. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Und natürlich ist es hier auch keine Steuerberatung, Anlageberatung oder sonstige fachliche Beratung. Das gilt auch für alle konkreten Produkte, die wir im Podcast vielleicht besprochen haben. Und damit bis zum nächsten Mal.